Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Tala und Tala, dem Podcast, der Wirtschaft, Sinn und Ethik verbindet. Wieder mit dabei mein Co-Host und Produzent des Podcasts, Tobias Pusch. Hi.
Ja, hallo. Und ebenfalls mit dabei mein Co-Host und der Gründer der Tala und Tala Konferenz, das ist der Tobias Siebel. Hallo Tobias.
Hallo. Heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast, den Hans-Christian Edenhader von der Commerzbank. Wer ist das und was macht er?
Ja, genau. Erzähl mal, was ist nochmal sein Jobtitel?
Tja, er ist zuständig für die Personalberatung. Er ist der Head HR Advisory in Germany. Also hohes Tier und ich finde, das merkt man auch.
Bei einer Riesenbank halt, ne? Und er ist halt überzeugter und auch bekennender Christ, lebt das. Und jetzt im ersten Teil des Gesprächs reden wir darüber, so was heißt das eigentlich Christ sein im Unternehmen, ne? Zum Beispiel, was ich ganz spannend fand, war, christliche Werte leben ist gar nicht so schwierig in so einem Konzern, denn heutzutage sind die an sich schon ziemlich in. Sie werden nur anders genannt, ne? Zum Beispiel Vergebung heißt dann Fehlerkultur.
Ja, Vergebung ist ein gutes Stichwort, weil da hatten wir ja quasi in der Folge oder in dem Gespräch festgestellt, dass das irgendwie noch so ein bisschen eine Leerstelle ist auf dem Führungsmarkt. Die Führungskräfte sind einfach sehr gut darin, Aufgaben zu vergeben, aber das Thema Vergebung spielt irgendwie in dem ganzen Managementbereich noch nicht die große Rolle, die sie eigentlich haben könnte.
Ja, und im zweiten Teil des Gesprächs geht es dann ums Thema Mitarbeiternetzwerke. Da ist nämlich ganz aktiv. Er hat zusammen mit anderen ein christliches Mitarbeiternetzwerk gegründet. Es gibt da sehr viele Netzwerke bei der Commerzbank, aber die machen halt das Christliche, beten zum Beispiel fürs Unternehmen, halten Andachten, veranstalten Adventssingen. Also das ist wirklich, die haben das sozusagen institutionalisiert, könnte man sagen.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz, den ich so auch in der Form noch nicht gehört habe. Und ja, bei ihm kommt einfach viel Taler und Talar zusammen. Deswegen ja. Freue ich mich auch, dass er bei der Konferenz auch mit dabei ist. Nicht nur als Besucher, sondern auch mit auf der Bühne. Wobei ja die Konferenz davon lebt, dass wir da einfach nicht so strenge Grenzen ziehen zwischen Speakern und Nicht-Speakern, sondern das Ganze
kleine,
lebt ja davon.
Feine Gruppe.
Ja, genau, dass wir uns alle gegenseitig ermuntern und irgendwie neue Perspektiven reinbringen. Deswegen gibt es ja auch viele so Formate, wo wirklich die ganze große Gruppe sich austauschen kann und in Kontakt kommen kann zu speziellen Themen.
Findet ja statt im September in Kloster Volkenroda und ich glaube, es gibt noch Tickets, oder?
Ja, ein paar gibt's noch. Jetzt so über das Sommerloch ist noch ein bisschen was frei, aber es ist diesmal auf jeden Fall deutlich mehr los als die ersten beiden Jahre und das ist ja schön. Wobei so viel mehr los ja gar nicht sein soll, weil wir wollen ja, dass es eine gewisse Ruhe hat, Tiefgang und dass wir das Kloster jetzt nicht komplett überlaufen, sondern dass es wirklich zu Begegnungen kommt, die man nicht so schnell vergisst.
Wunderbar, dann legen wir los.
Ab in die Folge, viel Spaß.
Bis dann.
Herzlich willkommen im Podcast, Hans-Christian. Sehr schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du einfach mal zwei, drei Sätze zu dir sagen, wer du bist und was du bei der Commerzbank machst.
Ja, sehr gerne. Hans-Christian Edenhader, das ist bestimmt schon angekündigt worden sein. Ich bin bei der Commerzbank im Personalbereich tätig, dort verantwortlich für Deutschland, für die Beratung von Führungskräften und auch für die Information von Mitarbeitern und für das Recruiting. Insofern eine ganze Menge an spannenden Themen in der HR-Welt. Verantworte das seit 2021, vor verschiedene andere Rollen in der Bank gehabt, viel im Personalbereich, aber nicht nur. Und daneben eben auch ja, Christ und überzeugter Christ so, und voller Überzeugung, dass das auch eine Auswirkung am Arbeitsplatz haben kann.
Ja, das ist eine spannende Vorlage. Jetzt versteht man vielleicht auch, warum wir dich eingeladen haben, dass du hier so ganz offen mit den Begriffen Taler und Talar jonglierst. Damit kommen wir natürlich ganz gut zurecht hier in dem Podcast. Vielleicht können wir da mal ein bisschen zu einsteigen, was das für dich heißt. Also du bist im Bankkontext unterwegs, also wirklich im Epizentrum des Talers, wenn man so will. Mit der Commerzbank natürlich jetzt auch nicht die kleinste Bude, die man sich da so vorstellen kann. Wenn du Führungskräfte berätst im Bereich Führung, spielt das da eine Rolle, dein Thaler und Thaler-Background?
Ja und nein. Also zum einen bin ich natürlich in der Bank erstmal nicht da, weil ich Christ bin, sondern ich bin verantwortlich eben für meinen Aufgabenbereich und natürlich auch für Führungskräfte. Aber das, was, glaube ich, der Thaler dann sozusagen Aspekt ist, ist ja ein Verständnis, dass wir einen Gott haben, der mit uns ist und der mit uns unterwegs ist und der, glaube ich, dann auch über das, was ich von ihm gelernt habe, indirekt sich so abstrahlt. Themen wie Werte zum Beispiel fallen mir da spontan natürlich ein, die wichtig sind, die wir als Christen ja irgendwie haben, die dann durchaus in der Art und Weise, wie ich mit Führungskräften umgehe oder wie ich auch mit Mitarbeitern oder Menschen umgehe generell, sich dann ausdrücken. Das wäre so ein Punkt, der mir sozusagen einfällt und wo ich sofort eine Verbindung zwischen Thaler und Thaler finde. Gerade auch in einer Bank gehört es sich eben auch, dass wir mit dem einem Kapital, was wir haben, nicht nur den Thalern, sondern dem Kapitalmensch entsprechend umgehen. Das ist ein wertvolles Gut und das wiederum, da gibt es eine ganze Menge vom Thaler zu lernen. Insofern, ich glaube schon, dass ich einiges da verbinden kann.
Was sind da gerade so die großen Themen im Banking-Bereich? Gerade so, was jetzt das Thema Mensch, Werte, wir sind ja auch so der Podcast für Wirtschaft, Sinn und Ethik. Was sind da so gerade so die heißen Eisen?
Naja, ich glaube, ein Thema, was jetzt nicht ursächlich nur bei einer Bank ist, aber eben auch bei uns eine Rolle spielt, ist natürlich die gesamte Veränderung, die wir als Gesellschaft erleben und die Frage, wie ich mich dort entsprechend als zum Beispiel Führungskraft auch positioniere. Also wie gehe ich damit um, zum Beispiel mit einem Thema Krieg und was es mit Menschen macht. Das ist ganz praktisch. Menschen haben ja Angst oder können Ängste haben. Menschen machen sich Gedanken über die Zukunft. Das hört ja nicht bei einem Krieg in der Ukraine auf oder einem Nahostkonflikt, sondern das trägt sich ja irgendwie weiter. Dann erleben wir Veränderungen in der Gesellschaft. Auch da gilt es ja zum Beispiel als Führungskraft, sich positionieren. Und das ist ja genauso auch für Kollegen, wie gehe ich eigentlich damit um. Das ist so ein heißes Eisen, glaube ich. Einfach gesellschaftliche Veränderungen, die machen vor einem Unternehmen nicht Halt. Und das Unternehmen ist ja eine Summe auch eine Gesellschaft, Mitarbeiter aus allen Gesellschaftsschichten arbeiten bei uns. Insofern findet sich das auch. Und dann natürlich auch Herausforderungen für Unternehmen. Ja, das sind jetzt die altbekannten Aussagen, sowas wie demografische Entwicklung zum Beispiel. Also werden wir noch genug Menschen haben? Die Frage, was ist künstliche Intelligenz und wie wird vielleicht künstliche Intelligenz Arbeit ersetzen, vielleicht auch unterstützen, vielleicht indem bestimmte repetitive Tätigkeiten ersetzt werden. Also das sind so heiße Eisen, wo Menschen sich Gedanken machen, zum einen vielleicht über ihre eigene Aufgabe, zum anderen aber auch über die Entwicklung eines Unternehmens. Und das gilt es natürlich von der Personalseite entsprechend zu begleiten.
Hattet ihr eigentlich, ihr seid ja ein großes Unternehmen, wie ist denn das, wenn so ein Krieg ausbricht? Und ihr habt wahrscheinlich Mitarbeiter von beiden Nationen bei euch auch, nicht? Stelle ich mir hart vor.
Absolut, es ist eine Herausforderung. Also tatsächlich haben wir eben, wenn wir jetzt mal den Ukraine-Konflikt nehmen, zu Beginn, wir haben Mitarbeiter aus der Ukraine und Mitarbeiter aus Russland und wir haben sehr deutlich gemacht, dass dieser Konflikt jetzt in unserer Mitarbeiterschaft keinen Platz hat. Alle sind Mitarbeiter der Commerzbank oder einer Tochtergesellschaft und wir differenzieren dort nicht nach Nationalität, sondern wir gucken um der Mitarbeit zusammen und wie wir miteinander umgehen. Und das haben wir betont. Gleichzeitig haben wir auch eine sehr klare Position, dass wir eben sagen, wir unterstützen keine Aggression, auch nicht von Staaten. Und gerade zuletzt wieder auch für Hilfsorganisationen gespendet, die eben Ukrainer, seien sie geflohen oder seien sie vor Ort, unterstützen. Also das sind so Dinge, die uns beschäftigen. Da haben wir schon auch als Commerzbank eine Meinung dazu und positionieren uns auch entsprechend. Also das ist für uns kein akzeptables Thema, diesen Konflikt in dieses Unternehmen zu tragen. Dass Menschen natürlich davon betroffen sind und das auch mitbringen, das ist klar, aber das ist ja eine andere Frage, als wie eben das im Unternehmensalltag sich ausdrückt. Aber da haben wir von Anfang an sehr klar uns positioniert.
Aber schon verrückt, dass so ein Thema auf einmal aufkommt, ne? Dass das auf einmal, da hast du auf einmal ein HR-Thema, wo man noch vor kurzem dachte, das muss man überhaupt nicht können oder so, ne? Wahnsinn, ja.
Ja, da ist ein anderes Beispiel, was mir nur spontan einfällt, ist ja die Frage, wie gehe ich mit sozusagen Antisemitismus oder auch Rassismus sozusagen um. Wir haben uns eine Initiative angeschlossen, die heißt Nie wieder jetzt ist jetzt. Also das ist ja auch eine klare Positionierung, die wir als Bank haben. Da kann man ja sagen, ah, das interessiert mich als Führungskraft aber gar nicht. Naja, es muss mich aber interessieren, weil auch in der Mitarbeiterschaft, jetzt mal abstrakt über das ganze Unternehmen gesprochen, wird es mit Sicherheit auch Menschen geben, die vielleicht andere politische Meinung haben, was erstmal in Ordnung ist. Ja, wir leben in einer Demokratie, das ist auch soweit in Ordnung. Aber es muss dann halt auch einen ordentlichen Platz haben und bestimmte Grenzen auch einhalten. Und wenn die nicht eingehalten werden, dann würden wir sicherlich als Unternehmen auch tätig werden. Und zack, ist das ein Thema, was möglicherweise bei der einzelnen Führungskraft auftaucht und wo natürlich auch eine Führungskraft gefragt ist, sich adäquat zu positionieren und zu sagen, wie sehe ich eigentlich die Welt und was möchte ich, was akzeptiere ich und was akzeptiere ich nicht. Das sind ganz spannende Fragen, die sofort in den Teamalltag auch mit einfließen können. Ja, das ist, und dann ist ja die Frage, wie HR dann unterstützt und auch eine Führungskraft Hilfestellung geben kann oder. Also das sind ganz spannende Herausforderungen an der Stelle.
Ist denn dort speziell oder im Allgemeinen der Chris da die bessere Führungskraft?
Steile These hier in einer Frage verpasst.
Ich bin nicht sicher, ob ein Christ automatisch eine bessere Führungskraft ist. Ich würde dieser These so nicht folgen. Ich würde aber sagen, die Voraussetzungen sind schon hilfreich, weil wir einfach über das, was wir lesen, über das, was uns Jesus mitgibt in der Bibel, wir eine ganze Menge an Informationen haben, die auch für erfolgreiche Führung gut sind. Also ich denke an sowas wie den anderen so zu behandeln, wie man selber behandelt werden möchte. Wenn ich das jetzt mal nicht im Bibelkontext wortwörtlich zitiere, aber sinngemäß, wie Jesus das ja sagt, oder wenn es um das Thema der Gebote geht, den anderen selbst zu achten, so wie man sich selbst achtet. Also dann kommt man ja ganz schnell auch an sehr konkrete Handlungsweisen oder Ideen, wie man, ich sag mal, gelingend mit Menschen umgehen kann. Und das ist dann natürlich auch eine gute Voraussetzung für Führung. So kann man das nehmen. Muss man nicht, aber insofern kann man das, und ich würde eben sagen, das gibt einem Christen eine Chance, eine gute Führungskraft zu werden, aber es ist nicht so, dass jeder Christ automatisch eine gute Führungskraft ist.
Wie erlebst du denn, wenn du irgendwie vielleicht bist du in einem kirchlichen Umfeld unterwegs, das weiß ich nicht, aber oder auch in einem NGO-Umfeld, wie sieht denn ein Führungsspezialist auf diese Dinge? Spürst du da teilweise fehlende Professionalität oder gibt es da irgendwie Aspekte, die dir als Personaler sofort ins Auge stechen, wenn du in so einem Kontext unterwegs bist, außerhalb deiner Bank?
Natürlich fallen einem Dinge auf, die man aus seiner eigenen Perspektive anders machen würde. Jetzt muss man aber auch die Kirche, die berühmte, im Dorf lassen. Und wenn ich auf eine NGO schaue, hat ein NGO eine ganz andere Voraussetzung als beispielsweise ein Unternehmen. Einfach, ich sag mal, lass es Finanzen sein, lass es Personalressourcen sein oder andere Dinge. Trotzdem, glaube ich, sind die Herausforderungen ähnlich. Immer dann, wenn ich mit Menschen umgehe, und das ist nun mal ein Kerngeschäft vom Personalbereich, dann bringen Menschen ihre Themen eben auch mit. Und das tun sie sowohl in einem großen Unternehmen, der jetzt im DAX gelistet ist, wie die Commerzbank, oder aber auch in einer NGO oder in einem kleinen anderen Umfeld. Also ich glaube, das ist dann doch nicht so unterschiedlich. Manche Voraussetzungen sind halt einfach anders gegeben. Also ein Beispiel, natürlich investieren wir in die Qualifizierung von Führungskräften. Das kostet auch entsprechend Geld. Das ist aber ein gut angelegtes Geld. Das mag beispielsweise eine NGO gar nicht zur Verfügung stehen, dass sie dieses Geld investieren kann. Und das wären dann einfach ungleiche Voraussetzungen. Insofern möchte ich überhaupt kein Urteil mehr erlauben über andere Sachen. Aber ja, das eine oder andere fällt einem natürlich dann schon auf.
Gibt es denn für dich, Hans-Christian, weitere Aspekte oder Themen, die für dich eine besondere Spannung haben, weil du so eine Taler- und Talar-Perspektive aus christlicher Sicht auf die Dinge hast im Business-Kontext? Also gibt es so Themen, wo du sagst, die beschäftigen mich eigentlich schon mein Leben lang oder sind vielleicht gerade ganz akut, die so beide Sachen versuchen in Beziehung zu bringen?
Also ich glaube, es gibt einfach Dinge, die ich als wirklich spannend, jetzt nehmen wir mal das Talar-Umfeld sozusagen, sehe und als fundamental und die durchaus eine Relevanz auch für Unternehmen haben. Ich nehme ein Wort, was man im Unternehmenskontext wahrscheinlich nicht verwenden würde, das ist das Wort Vergebung. Für uns Christen ja ein sehr zentraler Aspekt, von dem wir überzeugt sind, dass eben wir an einen Gott glauben, der sich selber für uns hingegeben hat am Kreuz und damit uns Vergebung ermöglicht. Vergebung bedeutet ja, dass einfach Dinge weggenommen werden von uns, die wir Menschen eben mit uns rumschleppen und die uns auch belasten. In einem Unternehmenskontext findet dieses Wort keine bis wenig Anwendung. Aber auf der anderen Seite ist es ja durchaus so, dass es Konflikte gibt zwischen Menschen und eben teilweise Streit, vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber dann doch irgendwie vehemente geführt werden, weil man eben nicht in der Lage ist, Dinge auf sich ruhen zu lassen. Klar, weil einmal natürlich auch die Voraussetzung fehlt. Und sie kommt ja nun mal explizit aus dem christlichen Glauben. Jemand, der nicht an Gott glaubt, für den ist das Prinzip Vergebung ein abstraktes möglicherweise. Humanistisch kann man das auch noch denken, aber es fehlt einfach die Kraft, die da drin steckt, weil die kommt eben aus was anderem. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt und auch eine Möglichkeit, die wir als Christen eben haben, im Unternehmenskontext tätig zu sein, das für uns zu ergreifen, für uns selber auch zu verstehen, welche Grenzen wir dann eben auch haben. Ich meine, das ist ja auch ein Teil von Vergebung, zu realisieren, dass man eben nicht alles gut macht, sondern einen braucht, der das vergibt. Und das, dieses Selbstverständnis mit in den Arbeitskontext zu nehmen, das gibt's, das ist schon spannend und das endet nie, gefühlt. Also
ja, also finde ich jetzt als Begriff tatsächlich spannend, dass der wirklich selten im Business-Kontext vorkommt, zumindest jetzt in seiner tatsächlichen Wortgestalt, weil es ja eigentlich auch in einem Business-Kontext, ne, ehrbare Kaufmann oder Kauffrau, wir wissen das ja alle, dass es in Geschäftsbeziehungen auch immer diese Bereiche gibt, wo der eine vielleicht mal das nicht richtig gemacht hat, wo es zu Missverständnissen gekommen sind. Ich überlege schon, ob man aus dem Begriff tatsächlich 25 die Konferenz oder so mal unter das Motto stellt. Aber gerade auch gesamtgesellschaftlich, ne? Abseits von Unternehmen, die ja nur Teil der Gesellschaft sind, sicherlich ein super relevantes Wort, ne? Weil Vergebung ja auch nicht bedeutet, alles wird unter den Teppich gekehrt, alles wird weggecancelt, sondern es lässt ja auch die Ungerechtigkeit stehen oder zeigt sie auch und trotzdem gibt es irgendwie so eine Kraft. Sehr spannend, vielleicht sollten wir das irgendwann nochmal vertiefen, finde ich gut.
Spannendes Ding, weil es so ein richtig schöner Kontrast ist. Und es ist für Christen ja auch nicht nur ein schönes Wort, sondern ja auch ein Auftrag. Ne? Also es ist schon echt auch Drive dahinter, sollte zumindest sein. Aber heißt das, Hans-Christian, ist das eine Dimension, die du vor allem für dich spürst? Oder kann man sowas auch, ja, so einen Vergebungsspirit irgendwie auch in ein Unternehmen reintragen? Weil ich stelle mir das so vor, gerade in so einem Konzern, der ist ja vielleicht, geht es vielleicht eher um so Dinge wie Macht oder irgendwie Stärke. Und wenn da jemand ankommt und sagt, hier, ich würde gerne mal, vielleicht auch ein bisschen verpackt, das Thema Vergebung hier spielen, hast du das schon wirklich auch aktiv einbringen können?
Wie gesagt, als Spannungsfeld, und da sind wir eingestiegen, ist eben das Wort so im Unternehmenskontext nicht präsent. Ich glaube, tatsächlich kommt es über die Person, dass man es selber für sich erstmal erlebt hat und annimmt. Und dann kann man ja darüber auch es in die Praxis bringen. Also die Tatsache, dass man auch sagen kann, oh, das war jetzt etwas, was ich nicht gut gemacht habe, das tut mir leid, ist ein Satz, den man auch nicht so oft hört, aber der öffnet durchaus auch Türen. Ja. Und manchmal die Art und Weise, wie man miteinander zusammenarbeitet, eben auch in eine neue Dimension. Und das ist der Punkt, wo man es mit reinbringen kann. Dann tituliert man es eben nicht, aber die Tatsache, dass man vielleicht für Verhalten, was nicht gut war, und das geht ja auch an mir nicht spurlos vorbei manchmal, das normale Leben, dass man sowas ausdrückt, und das ist etwas, was ich tatsächlich praktiziere, mich für Dinge, von denen ich glaube, dass ich sie nicht gut gemacht habe, auch entschuldigen zu können, das macht schon einen Unterschied. Und ich glaube, da kann man was mit reinbringen. Wenn man jetzt das abstrakte Prinzip, ist es gar nicht so abstrakt für uns Christen, aber wenn man einfach mal über das Wort und das abstrakte Prinzip dahinter spricht, dann ist das sicherlich schwierig für die Menschen, die da gar keinen Bezug dazu haben.
Ja, aber man kann es leben. Und das macht Fehlerkultur, ne? Das ist ja an sich so das, was man in Unternehmen transferieren kann.
Fehlerkultur, und ich finde, im Vergeben von Aufgaben sind Führungskräfte in der Regel ja ganz gut. Also da haben wir ja schon mal einen Ansatzpunkt. Ich
vergebe dir einen Auftrag.
Ganz andere Wortwahl von Vergebung. Ja, das stimmt.
Ja, aber das wäre ja ein Aufhänger, ne? Ist ja Kommunikation, Anschlüsse zu suchen und zu finden. Ja. Und in die Richtung ist das Thema ja schon relevant, ne? Von daher, glaube ich, könnte man da schon was mitmachen. Aber ja, spannend. Gibt's andere Themen, wo du sagst, das plöppt bei mir auf oder das beschäftigt mich vielleicht? Wir sind ja auch so Podcast mit dem theologischen Blick auf manche Dinge. Du bist ja jetzt nicht der Theologieprofessor, aber das, zumindest das evangelische Christentum kennt ja das allgemeine Priestertum. Von daher sind wir ja alle dank Luther Experten irgendwie oder auch nicht. Gibt es da andere Themen, wo du sagst, boah, da plöppt das Spannungsfeld in mir auf? Oder gibt es vielleicht auch Leute aus deinem christlichen Kontext, die dir sagen, ey, du hast so viel mit dem Mammon zu tun, pass mal lieber auf? Gibt es solche Töne noch?
Es gibt solche Töne. Also in meiner Karriere habe ich durchaus auch die Frage gestellt bekommen, wie man als Christ in der Bank arbeiten könnte, weil eben der Mammon ja in der Bank im Vordergrund steht. Das ist das böse Wort, aber manchmal ist es auch so, dass Menschen tatsächlich das Geld nach ganz oben stellen und alles andere dahinter vergessen. Und wir haben die Zeitung als Möglichkeit, uns darüber zu informieren, was das in diesem Land auch schon an Schaden verursacht hat, nicht nur in Geld, sondern auch an Menschen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und dann kommen wir wieder zurück zu dem Verbindenden. Ich glaube, dadurch, dass wir in unserem Verständnis, wenn wir an den dreieinigen Gott glauben, ja eine Idee haben, was auch wichtige Werte sind und nochmal das nehmen, was Jesus ja antwortet auf die Frage, was eigentlich das höchste Gebot ist, das gibt viel Guidance, würde man im Unternehmensumfeld vielleicht sagen, wie man auch ganz praktisch den Arbeitsalltag bestimmen kann. Dann geht es vielleicht eben nicht darum, dass man eben mit allen Dingen nach vorne kommt, sondern dass man danach sucht, was vielleicht für den anderen auch gut ist. Und ich glaube persönlich, dass das durchaus auch einen Effekt für ein Unternehmen hat. Wenn viele oder alle so denken, dann kann das Unternehmen stärker profitieren, als wenn viele dem Bild folgen, dass es das Wichtigste ist, was man selber mitbekommt. Und dann der Rest für die anderen übrig bleibt. Ich glaube, das lähmt ein Unternehmen stärker und das andere beflügelt ein Unternehmen. Wenn viele danach überlegen, sagen, was könnte jetzt eigentlich hier das Beste für andere, respektive auch für das Unternehmen sein. Und dann wird es dann sehr spannend, weil sich das dann ja auch in Produktivität, in Erfolg auch auswirken kann und wo man dann auch erleben kann, vielleicht, dass Dinge gelingen, die vorher nicht gelungen sind. Ja, das ist Fehlerkultur angesprochen, das ist das eine. In großen Konzernen ist natürlich auch, ich sag mal, das Umgehen und das nach vorne treten auch ein Riesenthema. So, und das könnte sich auch verändern zum Wohle. Also ich finde, da ist so ein Spannungsfeld, was eben auch deutlich macht, was für Kraft vielleicht auch drinsteckt, wenn man eben den christlichen Glauben mit an seinen Arbeitsplatz bringt. Und das jetzt gar nicht so offensiv im Sinne von einem Schild sich umzuhängen und zu sagen, dass man das Beste ist, sondern es einfach zu leben. Und das könnte dann tatsächlich einen Unterschied eben machen.
Würdest du der These zustimmen, dass ethische Führung, beziehungsorientierte Führung erfolgreicher ist? Wirtschaftlich? Auf Dauer? Noch ein Einschub? Nein, aber würdest du dir zustimmen oder nicht?
Ich glaube schon. Ich habe jetzt keine Statistiken gelesen, aber ich denke, man hat das eine oder andere an der Stelle auch untersucht, ich sage mal von Universitäten. Und ich denke, ja, am Ende des Tages ist Führungskräfte, die sich an Menschen ausrichten, und wir führen als Führungskräfte eben auch Menschen, macht einen Unterschied und wird zum Gelingen beitragen. Es wird immer das Gegenbeispiel geben, wo man das Gefühl hat, und wir lesen davon ja auch zumal in der Bibel, wo David sich beklagt über Dinge, die sich Menschen gelingen, die das eben nicht tun. Aber am Ende hören wir auch wieder, dass Gott seinen Anteil daran hat, dass Dinge eben gelingen. Und insofern, ja, ich glaube das schon, dass das funktionieren kann, ohne dass ich jetzt dafür Statistiken zitieren kann und ohne dass ich mich auch als Referenzpunkt dafür nehmen würde.
Das nennen wir dann jetzt ja Governance, ne, Tobias? Das ist ja quasi dann auch so, ne, dass man sagt, ethische, gute Führung, ne? Das ist ja auch, wie soll man sagen, zumindest theoretisch hoch angesehen und wird eingefordert. Ne?
Ja, und auf der anderen Seite, ich meine, gibt es auch tatsächlich auch teilweise Prinzipien, dass ständig die Leute überfordern oder die Leute unter Druck setzen. Du kannst auch wahrscheinlich zumindest eine Zeit lang mit Angst und Repressalien führen und das vielleicht auch wirtschaftlich dann wirklich erfolgreich. Deswegen habe ich versucht, das dauerhaft noch hinterherzuschieben. Aber es war jetzt auch eine These im Podcast, um dich so ein bisschen herauszufordern, um einfach mal abzuchecken, wie du das so siehst. Ja.
Ja. Ich glaube, dass diese ESG-Prinzipien, um den Ball nochmal aufzunehmen von dir, Tobias, tatsächlich auch eine Relevanz haben, auch für Unternehmen. Also tatsächlich ist es ja so, dass Investoren durchaus auch nach diesen Prinzipien schauen, also Investoren in Aktienunternehmen und sich anschauen, wie diese Unternehmen geführt werden. Und dann sind wir ganz schnell auch bei Kriterien, die beim Sozialen sind. Das ist ja das S in den ESG und die Frage, wie man mit Menschen umgeht und was man eben auch als Unternehmen dafür tut und wie man eben auch bestimmte Sachen strukturiert oder auch als Unternehmen sich vornimmt, da sind wir beim Thema Governance, und da kommt ganz schnell auch was Positives für ein Unternehmen raus, sei es eben, dass es sich vielleicht in der Bilanzierung niederschlägt oder sei es eben auch eine Attraktivität als Unternehmen, wenn man da besonders erfolgreich ist. Und dann sind wir halt ganz schnell, wo kommen denn die Inhalte dafür her? Ne? Also was füllt sozusagen das S, was füllt das G, wo sind die Werte, die bei G angewendet werden oder wo ist die Art und Weise, wie man mit dem S umgeht? Und dann sind wir ganz schnell wieder bei dem Podcast hier.
Ja, und wie kriegt man die rein ins Unternehmen, ne? Also wenn ich mir überlege, du hast da so eine Riesenbank, ja, wie kriegt man da das G mal eben so, ne? Mal eben implementiert. Das ist ja ein riesen, einfach ein wahnsinnig unendliches Projekt wahrscheinlich auch.
Es setzt sich fort, aber ich meine, die Herausforderungen müssen wir ja schaffen, denn wir sind als Unternehmen auch verpflichtet, dieses G auch entsprechend zu leben. Und ich habe ja schon gesagt, es wird ja auch durchaus nachgehalten. Also es wird nachgehalten beispielsweise von unserem Wirtschaftsprüfer, es wird nachgehalten auch von Investoren. Und dann muss man natürlich bei so einem großen Unternehmen wie der Commerzbank, die jetzt eben ja, in Deutschland knapp 23.000 Mitarbeiter beschäftigt, weltweit noch ein paar mehr, eben Regeln definieren, die das dann in ja, niedergeschriebenen Dokumenten eben finden und diese kommunizieren, die wir dann einfach in Form von Trainings immer wieder jährlich uns angucken. Also sowas wie, dass wir eben keine Bestechung akzeptieren und das für die Bank einfach ein hundertprozentiges No-Go ist. Dafür haben wir dann einfach auch eine Schulung, wo wir das jedem Mitarbeiter jedes Jahr immer wieder auch erklären und deutlich machen, welche Politik wir hier verfolgen und was eben für uns nicht akzeptabel ist. Ja. Und dann kann man sowas transportieren. Das ist sicherlich schwierig, weil natürlich ist der Weg dann ein langer von der Vorgabe und dem Formulieren von so etwas. Als Großunternehmen hat man kaum eine andere Möglichkeit, beziehungsweise dann sind wir wieder beim Thema Führung, auch entsprechend Führungskräfte A so auszuwählen, aber B auch so zu qualifizieren, dass sie ihnen eben bewusst ist, dass sie da auch eine Verantwortung im Besonderen tragen, weil das eine vielleicht eine niedergeschriebene, in unserem Jargon hieße das Policy ist, und das andere das tägliche Leben. Und wenn ich es neben der Policy auch im täglichen Leben einfordere, dann gewinnt es ja plötzlich eine ganz andere Relevanz in den Augen von den Mitarbeitern.
Tägliches Leben ist ja ein ganz gutes Stichwort. Ihr habt ja bei der Commerzbank, das hast du angekündigt oder erzählt, sogenannte Mitarbeiternetzwerke. Und da bist du ja auch in einem federführend aktiv oder mitgestaltend aktiv. Da kannst du ja vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Nennt sich Christliches Mitarbeiternetzwerk, korrekt?
Korrekt.
Vielleicht kannst du uns da mal mit reinholen, ja, was das ist und was das vielleicht auch so ein bisschen mit Thema ESG zu tun hat.
Mhm, sehr gerne. Vielleicht mal vorweggeschickt, die Commerzbank hat eine tatsächlich positive, lange Tradition von Mitarbeiternetzwerken, die grundsätzlich mal die Idee verfolgen, dass sie Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die gemeinsame Interessen haben, die jetzt erstmal vielleicht nicht mit der direkten Funktion zu tun haben, das im Unternehmen mit einzubringen. Das vielleicht vorweggeschickt. Davon haben wir eben eine unterschiedliche Interessenlagen und unter anderem haben wir ein Mitarbeiternetzwerk der Christen in der Commerzbank mit dem Namen Ichthus, was einfach die Menschen, die an den christlichen dreieinigen Gott glauben, zusammenbringt. Tatsächlich hat das eine Auswirkung auf das Thema ESG, um das nur mal einfach zu sagen, weil der Wirtschaftsprüfer, den ich schon mal erwähnt habe, ja auch eben schaut, was unter dem Thema S und was ist das soziale Miteinander eben ist. Und tatsächlich sind Mitarbeiternetzwerke ein akzeptiertes Mittel, eine akzeptierte Form, als Unternehmen zu dokumentieren, dass man das S auch unterstützt und tatsächlich in das reale Leben bringt. Das ist mal ganz spannend, finde ich, sowas zu hören führt dazu, dass eben sich ein Wirtschaftsprüfer tatsächlich auch solche Sachen wie Netzwerke mal anguckt. Das war die Vorbemerkung. Das Thema des christlichen Mitarbeiternetzwerks, in dem ich ein Teil des Sprecherkreises bin, ist eben von der Idee geprägt, dass wir glauben, dass wir mit unseren christlichen Werten da auch tatsächlich einen Nutzen für das Unternehmen stiften können. Das ist immer die innewährende Aufgabe von so einem Netzwerk, indem wir eben zum Beispiel für dieses Unternehmen auch beten, für seine Mitarbeiter beten, Angebote machen wie Vorträge zu unterschiedlichen Themen oder zu unterschiedlichen Aufgaben oder sowas wie zum Beispiel ein jährliches Adventsing in der Bank organisieren, was man auch tatsächlich als Externer sehen kann. Also eine bunte Vielfalt, was sich so über ein Mitarbeiternetzwerk eben ergibt, in dem Fall das christliche Mitarbeiternetzwerk, in dem ich mich einbringe. Das vielleicht mal vor sozusagen gesagt. Und bestimmt habt ihr das eine oder andere an Fragen, wo ihr denkt, ach, das wäre nochmal spannend, darauf
gekommen. Wir schweigen einfach, ja. Nee, aber das ist ja zumindest, was ich so in mittelständischen Unternehmen kenne, jetzt so offizielle Mitarbeiternetzwerke, sind mir da jetzt noch nicht ganz so viele untergekommen. Ist jetzt natürlich bei so einem 23.000-Mann-Konzern sicherlich nochmal eine andere Geschichte. Du hast gerade gesagt, ihr betet für das Unternehmen. Wie ist da so die Resonanz drauf? Kommt da viel Skepsis oder finden die Leute das attraktiv und kommen vorbei und sagen, hier, bete auch mal für mein Projekt? Und wie kann man sich das vorstellen?
Na, so mit dem Projekt ist es noch nicht passiert. Tatsächlich ist es so, dass Menschen, die eben sich zu dem Netzwerk gehörig fühlen, in Gruppen zusammenkommen und dann aus ihrem Arbeitsalltag vielleicht Dinge teilen und wir dafür dann beten. Insofern, das sind dann vielleicht auch Projekte, die man gerade hat, aber jetzt niemand, der von der Bank offiziell vorbeikommt und für ein Projekt beten möchte. Das ist so das eine. Das andere sind natürlich auch Anliegen, die man persönlich hat. Situationen, Schicksalsschläge. Ein großes Unternehmen ist nicht davor gefeit, dass auch in unserer Welt Dinge passieren. Schicksalsschläge in Familien eintreffen oder anderes. Oder aber auch, das war zum Beispiel zum Beginn des Ukraine-Kriegs so, Menschen so getroffen waren, dass sie gesagt haben, könnt ihr nicht einfach auch mal dafür beten, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass wir ein Friedensgebet haben, was wir jetzt nicht nur auf die Ukraine beschränkt haben, sondern auch den aktuellen Entwicklungen in der ganzen Welt ein Stück weit folgen, also auch für Frieden in anderen Regionen dieser Erde beten. Und das ist eine kurze Mini-Andacht von einer Viertelstunde. Und da kamen am Anfang mehr Leute. Jetzt ist es so wie, glaube ich, auch in der normalen Presse. In gewisser Weise ist es zum Alltag geworden und man nimmt es so zur Kenntnis. Und trotzdem gibt es kontinuierlich einen Kreis von zwei Handvoll ungefähr Leuten, die sich treffen und kontinuierlich weiter dafür beten, weil sie sagen, es ist wertvoll, einfach für Frieden zu beten und für Menschen, die von Krisen und Krieg und eben Unfrieden betroffen sind. Und so beten wir dafür und glauben, dass eben, so wie das uns der christliche Glaube auch sagt, dass dieses Gebet tatsächlich auch eine Veränderung bewirken kann durch den Gott, zu dem wir dann eben beten und der diese Welt in seiner Hand trägt. In welcher Art und Weise, da sind wir jetzt in ganz spannenden Fragen wieder woanders. Biologische Natur, da bin ich jetzt nicht so der Experte für, aber wie auch immer das eben dann sich ausdrückt. Aber wir haben ja die Möglichkeit,
okay, zu beten. Wie groß ist das Netzwerk? Wie viele Leute kommen da so zusammen?
Wir sind auf dem E-Mail-Verteilerkreis, glaube ich, 75, so der aktuelle Stand ungefähr. Also kein allzu großes Netzwerk. Ich glaube, das allergrößte Netzwerk, was wir haben, ARCO, sind ungefähr 1000 Leute, wenn ich das richtig weiß. Also das ist unterschiedlich. Aber ich glaube, die Größe macht es jetzt auch nicht aus. Und dann gibt es eben so unterschiedlichen Veranstaltungen, ob sie intern oder extern sind, einfach eine andere Art von Zuhörerschaft. Also um mal ein Beispiel zu geben, wir haben im letzten Jahr im Rahmen der Europäischen Nachhaltigkeitswoche auch einen Vortrag organisiert von einem australischen alternativen Nobelpreisträger, Tony Rinaldo, der eben das Thema Farmer Managed Natural Resources gesprochen hat und was das auch mit seinem christlichen Glauben zu tun hat. Und der war dann einfach frei, da waren dann irgendwie 80 Leute da, die dann virtuell einfach zugehört haben. Also je nach Thema unterschiedlich. Das Adventssingen wird, ist glaube ich das letzte, ist knapp 1000 Mal aufgerufen worden. Also schwer zu sagen, in welchen Zahlen wir dann agieren.
Ja, diese typische Zahlenfrage ist ja eigentlich auch schon verräterisch, ne? finde ich häufig. Ja, immer, man muss immer alles mit KPIs und keine Ahnung was machen. Messen. Ja, am besten sind ja dann noch irgendwelche Kirchen, die ihre Taufzahlen diesbezüglich tracken und irgendwelche Dashboards malen oder so. Gibt's ja auch. Bin ich auch schon immer fraglich teilweise. Na gut. Jetzt habe ich dich unterbrochen, Tobias.
Ist ja schon spannend, so dieses Mitarbeiternetzwerk, wenn man das jetzt mal aus Blick des Unternehmens sieht, einfach nur auch, vielleicht egal, gibt es wahrscheinlich auch ganz anders aufgeladen, wahrscheinlich gibt es auch Mitarbeiternetzwerke für Badminton oder keine Ahnung was, ne? Also es können ja auch wahrscheinlich ganz unterschiedliche Interessen sein, aber Fakt ist ja, es findet ja auch eine total gute Vernetzung innerhalb der Bank statt, oder?
Absolut. Und das ist auch ein positiver Effekt natürlich dieses Netzwerks, dass wir aus den wirklich unterschiedlichsten Funktionen kommen. Ich finde, wir sind auch ein gutes Beispiel für den christlichen Glauben, weil wir eine große Bandbreite der christlichen Szene, wenn man so will, abdecken. Also wir haben von der katholischen Kirche über die evangelische Landeskirche bis hin zu evangelischen Freikirchen ein großes Spektrum. Aber haben uns an der Stelle über das Thema noch nie in die Wolle gekriegt, sondern wir haben eine klare Definition, das apostolische Glaubensbekenntnis. Und damit kommen wir alle sehr gut klar und können uns auf das Gemeinschaftliche konzentrieren. Und das ist dann eben auch nicht nur ein Gebetstreffen, sondern wir haben ein bisschen beeinträchtigt durch Corona dann auch sowas wie gemeinsames Mittagessen, wo man sich eben kennenlernt und wo man einfach auch das Leben ein Stück weit so in dem Unternehmen miteinander teilt. Und auch das ist ja Realität, dass jeder Arbeitnehmer ja auch macht. geht er nicht hin und arbeitet mit Scheuklappen und geht wieder nach Hause, sondern dann verbringt er einen Teil seines Lebens da und interagiert mit Kollegen und versucht so sein Bestes da mit reinzubringen. Und das, dazu gehört ja ein Stück weit auch das Private ganz normal dazu. Und so gehört das eben bei uns im Netzwerk auch dazu.
Da habt ihr echt gelebte Ökumene, ne? Wirklich ganz praktisch, hands-on, ne? Also auch vielleicht mal austauschen, ne? Wie läuft das bei euch in der Kirche, ne? Also schon ganz, ganz interessant, dass man da quasi auch immer mal so auch vielleicht frische Impulse für den Glauben bekommen kann dadurch.
Absolut. Also ein ganz konkretes Beispiel auf meiner Bucketlist sozusagen steht der Besuch eines georgisch-orthodoxen Gottesdienstes, weil einer Mitglieder entsprechend dort Mitglied in der Kirche ist und ich habe wenig Berührungspunkte mit der orthodoxen Kirche, finde es aber ganz spannend, weil ich da einen großen Schatz vermute oder auch erwarte über die Tatsache, dass diese Kirche natürlich geprägt ist von Jahrtausenden und auch Erfahrungen, die vielleicht in anderen Kirchen nicht so präsent sind. Denk an die Ikonen oder andere Dinge und bin jetzt ganz gespannt, wirklich mal einen georgisch-orthodoxen Gottesdienst mitzunehmen, der zum Glück auch auf Deutsch übersetzt wird. Komme ich da wenigstens mit dem Gottesdienst. Aber das ist
tatsächlich. Dann wirst du an die Hand genommen, dann kannst du auch Fragen stellen, ne? Das ist total praktisch, ne? Also bist du nicht so, nicht so allein, sondern hast auch wirklich jemanden an der anderen Seite. Total spannend, ja.
Ja, sowas weitet ja dann in der Regel ja auch meistens den Horizont, wenn man auch nochmal andere Facetten kennenlernt und andere, ja, kulturelle Ausprägung von Kirchen.
Ja. Und ich glaube, jetzt ohne zu viel zu sagen und mit der anmaßen zu wollen, ich glaube auch einfach mit diesem Weiten des Blicks, und das bietet dann eben auch ein Mitarbeiternetzwerk, nicht nur das Christliche, aber sicherlich das Christliche auch, können wir schon auch einen Nutzen bei stiften für das Unternehmen, weil ich sage mal, ein Mensch, der eine gewisse Breite hat oder auch einfach damit umgehen kann, das hilft ja auch einem Unternehmen. Und das zahlt dann wiederum auf dieses Thema. Wir sind bei ESG irgendwann mal in diese Diskussion hier eingestiegen, auch wieder auf das Thema ESG ein. Weil wenn ich eben eine Breite habe und weiß, dass man selber nicht der Nabel der Welt ist, fällt es mir leichter, vielleicht auch mit Menschen umzugehen, die mal ganz anders sind als man selbst. Und
Diversity als ein Stichwort.
Absolut.
Kann man ja auch... Kann man ja auch neben all den anderen Debatten auch unter dem Stichwort Empathie und Perspektive und so weiter denken und dass man einfach eine Vielzahl an Ansätzen kennt oder viele Wege führen nach Rom und auch vielleicht die unterschiedlichen Positionen besser nachvollziehen kann. Das ist ja auch der Grund, warum wir die Konferenz machen im September. Ne? Thaler und Thaler Konferenz im Kloster, wo ich jetzt eben gehört habe, du auch dabei bist.
Ja, da freue ich mich schon drauf.
Ja.
Und bin gespannt
auf den Austausch. Wunderbar.
Die Berichte vom letzten Jahr gelesen und denke, das ist eine super, super Chance, eben genau auch das wieder mitzunehmen, mit frischen Anregungen, mit anderen Impulsen, mit anderen Gedanken nach Hause zu gehen. Und ich glaube, das stiftet einen Nutzen über das eigene Leben hinaus. Ja.
Was ich ja ganz spannend finde, ist so, wenn man so ein Netzwerk hat, also unter Brüdern und Schwestern, in so einer großen Firma kann ich mir vorstellen, das bietet ja auch total Orientierung. So kann bestimmt auch helfen, ne? Wenn man mal in anderen Abteilungen auch auf einem kurzen Dienstweg was fragen kann. Und immer wenn ich das erlebt habe in Firmen, wo ich war, wenn da auch Glaubensbrüder und Schwestern waren, das war für mich immer ein super Anlaufpunkt. Ne? Also auch wenn es mal der kurze Dienstweg sein musste oder so, da ist einfach eine andere Vertrauensebene. Ne? So, das war schon wirklich immer cool und das ist wirklich... wirklich beneidenswert, wenn man sowas wirklich institutionalisiert hat und dann auch weiß, auf wen man zugehen kann und ja, starke Sache. Vielleicht nochmal eine Frage für alle, die auch Bock haben auf Mitarbeiternetzwerke, weil klar, die können wahrscheinlich spontan entstehen, aber es ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man da so ein paar Grundlagen gibt oder vielleicht sogar als Unternehmensführung dazu motiviert, aber ab wann lohnt sich das denn in deinen Augen überhaupt? Also ich meine, wenn ich jetzt so eine 20-Mann-Bude bin, lohnt sich das schon ein Mitarbeiternetzwerk oder mehrere? Sonst ist wahrscheinlich gar nicht so gut möglich. Gibt es da in deinen Augen so eine Art Schwelle?
Ich würde sagen, es gibt keine Schwelle. Wenn ich jetzt mal, da bin ich jetzt natürlich eher der Experte bei dem christlichen Mitarbeiternetzwerk bin, dann würde ich sagen, wenn zwei oder drei sich treffen, und das ist ja ganz bewusst auch ein Zitat, das ich anspiele, dann wird sich das auch schon sozusagen funktionieren. Und kann
beim Fußball nicht.
ob man es dann so formalisieren muss im Rahmen eines Mitarbeiternetzwerkes, das mag sein, das kommt auf das Unternehmen an. Aber ich glaube, es trägt dazu bei und Tobias, du hast es angesprochen, das Thema Diversity und Vielfalt. Das ist ja für viele Unternehmen heute auch durchaus relevant, sei es zum einen, um auf Herausforderungen zu reagieren, wie Fachkräftemangel oder demografische Veränderungen. Das sorgt ja auch dafür, dass Belegschaften, egal wie groß das Unternehmen ist, möglicherweise einfach diverser werden. Und dann ist ja die große Frage, wie man mit dieser Diversität gut umgehen kann. Und dann kann so ein Netzwerk sicherlich auch einen positiven Beitrag stiften und dann ist es die Größe gar nicht so relevant. Wenn man das natürlich etwas organisierter hat oder auch was das Thema der Aktivitäten angeht, wenn es vielleicht über den Austausch untereinander hinausgehen soll, gibt es für mich auch keine Mindestgröße, aber natürlich macht es in großen Unternehmen etwas leichter als in kleineren Unternehmen. Und es gilt auch immer sorgsam abzuwägen, das gilt auch bei uns in der Commerzbank. Das Engagement ist ein zusätzliches Engagement zu der Arbeitszeit. Das muss dann auch natürlich möglich sein auf der einen Seite. Und dann kann man in bestimmten Konstellationen auch als Arbeitgeber natürlich Zeitbudget zum Beispiel zur Verfügung stellen. Das tut die Commerzbank in dem Fall für bestimmte Aktivitäten im Netzwerk. Aber per se ist es ja auch ein Engagement über den eigenen Arbeitsplatz hinaus, weil es eben auch um etwas anderes geht. Und das ist ja das Schöne dabei. Du hast vorhin die Vielfalt angesprochen, den Austausch, die Möglichkeiten, Dinge kennenzulernen, das gehört auch mit dazu. Und alles das muss man bei einem Unternehmen, was vielleicht kleiner ist, der 20-Mann-Bude, dann auch im Kopf haben. Aber dass man vielleicht gemeinsam Pizza essen geht und den Mittwoch zu dem Tag erklärt, wo man dann auch eine Viertelstunde zusammen betet, wenn das so ist, das kann man auch schon bei 20 Mann, glaube ich, machen. Da sehe ich jetzt nicht das Problem.
Wir kommen zum Schluss unserer Folge. Gibt es für dich noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest im Podcast oder haben wir sonst die Gelegenheit, im Kloster weiterzusprechen oder die Leute, die zuhören, dich nochmal auf Themen anzusprechen? Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch irgendwie loswerden?
Im Sinne eines Abschlussstatements bestimmt nicht, aber einfach, und deshalb bin ich auch gerne der Einladung von euch gefolgt, ich finde diese Spannungsverhältnis von Thaler und Talar, wo ja der eine oder andere sagen würde, boah, das darf eigentlich nicht zusammen genannt werden, das sind zwei disjunkte Welten. Das finde ich eigentlich schade, weil ich finde, es gehört genau zusammen. Das ist jedenfalls meine Überzeugung, das zu trennen ist nicht das Nutzbringende oder Zielführende, sondern das zusammenzubringen und auch beidseitig was davon zu lernen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz spannend. Es gibt sicherlich Dinge, die auch eine Kirche beispielsweise, egal in welcher Couleur sozusagen, auch von Unternehmen lernen kann und mitnehmen kann. Wir haben über sowas wie Governance und Regeln gesprochen und das ist wirklich durchaus auch manchmal hilfreich. Und auf der anderen Seite eben sind es die für mich christlichen Werte, die auch durchaus in dem Unternehmen einen Sinn stiften können. Und insofern sage ich herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast und bin Ihnen gerne gefolgt, weil ich eben genau das so spannend finde, diese Verbindung von Thaler und Talar.
Wunderbar, dann freuen wir uns schon darauf, dich im September persönlich kennenzulernen und dieses Gespräch mit dir vielleicht noch weiterzuführen und ganz ehrlich gesagt auch deine Expertise da vielleicht noch ein bisschen anzuzapfen, denn du hast das ja nun wirklich, du hast ja nun tiefe Erfahrung in dem Bereich.
Vielen Dank für die Ehre.
Absolut, also deine Rolle hat man ja nicht einfach so, wie du ganz am Anfang ja auch schon gesagt hast, die hast du ja nicht, weil du irgendwie hin und wieder auch in Richtung Talar denkst oder nicht nur hin und wieder, sondern wie wir jetzt hier im Podcast ja mitbekommen haben, man merkt ja an deiner Wortwahl und so, dass du da doch gut zu Hause bist. Von daher sehr spannend, super, dass du dabei bist, auch im September. Freut mich total und vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald.
Ja, Tobias.
Thaler und Talar, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.